Karlsruhe Digital Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast. Patricia Bonodo, Projektmanagerin bei Karlsruhe Digital, aus deren Arbeitskreis das Projekt Minimal Carbon Internet entstanden ist, und ich, Laura Eickbrecht, möchten Sie heute mitnehmen zu einem ganz spannenden und wichtigen Thema. Es geht darum, Kunst und Nachhaltigkeit zusammenzudenken, und zwar mit Digitalisierung. Und dafür konnten wir einen unglaublich spannenden Gesprächspartner gewinnen. Aber nochmal einen Schritt zurück. Kunst und Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Warum eigentlich? Ja, das Internet ermöglicht uns freien Zugang zu Wissen, Unterhaltung und weltweiter Kommunikation. Aber es gibt einen Preis dafür. Websites, Streamingdienste, Social Media und E-Mails, alle brauchen sie Strom. Etwa eine Petawattstunde, übrigens eine Einheit, die ich selber gar nicht kenne, aber sie ist riesengroß, pro Jahr werden dafür verbraucht. Das sind tatsächlich 4% des globalen Stromverbrauchs oder mehr als 432 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Wäre das Internet ein Staat, würde er den drittgrößten CO2-Verbrauch der Welt verursachen. Oder nochmal anders gesagt, wäre der gesamte Strom für das Internet rein aus Braunkohle erzeugt, würde das dem Verbrauch einer Braunkohlepyramide mit einer Seitenlänge von 1422 Metern und einer Höhe von 905 Metern entsprechen. Das können Sie sich ja mal versuchen vor Augen zu führen. Große Zahlen, ich glaube, sie verdeutlichen zumindest, um was für große und greifbare Dinge es hier tatsächlich geht. Aber woran liegt das? Unterhaltung, Kunst, Information und Kommunikation verlagern sich seit Mitte der 90er Jahre ins Digitale. Und auch die Pandemie hat diese Entwicklung weiter stark vorangetrieben. Und ja, mit Steigerung der Quantität und Qualität von Nutzung von digitalen Informationen erhöht sich auch der Energiebedarf. Was uns aber fehlt bisher, ist das Bewusstsein für den Zusammenhang von Information und Energie, den wir gerade versucht haben, mit ein paar Zahlen zu verdeutlichen. Doch jemand ist genau an dieser Sache dran und das ist Michael Saub, mit dem wir heute hier sprechen können. Ganz kurz zu Michael Saub. Er ist Visionär, Künstler, Musiker, Filmemacher, Professor und Programmierer und hat sich eigentlich schon seit Anfang der 2000er Jahre vermehrt politischen, humanitären und sozialen Fragestellungen zugewandt. Dabei ging es um den Zugang zu Kommunikationsmedien und dem nachhaltigen Umgang mit fossilen und infossilen Ressourcen. Und er ist auch bekannt als Protagonist der digitalen und infossilen Kunst und hat schon in den 80ern begonnen zu programmieren und dann auch mit den Möglichkeiten digitaler Medien und computergestützten Transformationen zu arbeiten. In seiner Kunst. Und in diesem Podcast konnten wir mit ihm sprechen zu seiner Arbeit am Projekt Minimal Carbon Internet, das eine Kooperation des Arbeitskreises Kultur der Initiative Karlsruhe Digital, des ZKM, des Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und der UNESCO City of Media Arts ist. Ja, und wir konnten mit ihm dazu sprechen, was das ist, warum es ihm so wichtig ist und vor allem auch, was wir tun können für eine gute Zukunft mit Digitalisierung. Michael, zum Einstieg eine Eisbrecherfrage für dich. Deine Kunst in drei Adjektiven.
Oh, magnetisch, lucid, warm.
Wow, spannend. Auf diese Adjektive wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hoffe, während unseres Gesprächs wird ein bisschen klarer, was du damit meinst. Zum Einstieg würde ich dich gern fragen, du wohnst ja in Berlin, beziehungsweise lebst und arbeitest in Berlin. Was verbindet dich denn eigentlich mit Karlsruhe? Und hat es auch zufällig was damit zu tun, dass Karlsruhe als UNESCO City of Media Arts ausgezeichnet wurde und somit auch den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet ist? Findest du hier also das perfekte Umfeld für dich? Oder was treibt dich von Berlin nach Karlsruhe?
Das Umfeld ist ja entstanden langsam. Ich kenne die Stadt seit über 20 Jahren und konnte das praktisch direkt verfolgen, wie Karlsruhe so langsam in das Digitale übergeht, aus der sogenannten Fächerstadt dann in die Serverstadt. Dazu muss ich sagen, dass Karlsruhe natürlich mit der Verordnung des ZKM eine offensichtliche Markierung gesetzt hat. Was man eigentlich nicht so wusste, auch ich nicht, ist, wie groß die digitale Szene in Karlsruhe schon immer war. Wahrscheinlich durch das Forschungszentrum, das ehemalige, der heutige KIT. Durch das ZKM wurde da praktisch ein Prozess ausgelöst, der das Ganze ins Sichtbare gezogen hat. Das Digitale im öffentlichen Bewusstsein hat sich ausgebreitet in der Stadt. UNESCO City of Media Art ist ja ein neues Attribut und das ist natürlich dann die Krönung. Es gibt noch gar nicht solch viele UNESCO City of Media Arts. Ich weiß zum Beispiel nur, dass Linz Österreich dazugehört, von der Ars Electronica her, was dadurch auch eine große Umstrukturierung vollzog von einer Stadt der Montanindustrie, der Eisengießerei, hin zu einer Stadt der Daten. Und Karlsruhe eben vollzieht dadurch auch einen logischen Schritt, weil ich nehme an, dass es für Deutschland Karlsruhe eine Vorreiterrolle spielt, in der, ich sage das Wort jetzt nicht gerne, aber in der Digitalisierung. Digitalisierung ist ja mehr als ein technischer Zustand oder eine technische Wandlung. Das hat ja praktisch auch philosophische und menschliche und soziale Komponenten und natürlich auch Komponenten der Nachhaltigkeit oder Nicht-Nachhaltigkeit, wie immer man das sieht. Und wenn Karlsruhe als City of UNESCO Media Arts da natürlich sich auch den Nachhaltigkeitszielen der UN verschreibt, dann begrüße ich das sehr. Dann besteht da auch die Möglichkeit der Innovation an vorderster Linie, weil diese Innovation könnte tatsächlich aus Europa heraus stattfinden und nach außen getragen werden.
Dieses Thema Digitalisierung, Technologie und Nachhaltigkeit, da arbeitest du ja nicht erst seit diesem Projekt daran. Wie bist du dazu gekommen, dich damit auseinanderzusetzen und warum ist es dir persönlich so wichtig?
Ich befasste mich vor über 20 Jahren sehr stark mit dem Welterbe. Damals interessierte mich eine sogenannte 360-Grad-Kamera oder eine panoramische Kamera oder man sagte damals auch omnidirektionale Kamera, um praktisch in vielen, vielen Ländern die Menschen zu dokumentieren. Und zwar in jedem Land Menschen verschiedener Einkommensverhältnisse als auch verschiedener Berufe. Und ich interessierte mich sehr dafür, was das menschliche Erbe sein würde. Dann kam mir, ich glaube durch einen Freund, die Idee auch, dass womöglicherweise gar nicht unsere Kultur, unsere Erbe sein könnte, sondern zum Beispiel eine radioaktive Signatur, ein radioaktives Erbe, eine Art von, damit meine ich Dinge, die wesentlich länger überdauern als menschliche Kultur. Wir wissen ja alle, dass wir sehr schnell die Orientierung in der menschlichen Kultur verlieren. Wir wissen zum Beispiel nicht wirklich, was in Stonehenge passierte und das sind ja gerade mal 4.000 bis 6.000 Jahre her oder Beispiele könnte man da sehr viele finden. Und deswegen kam mir die Frage auf, ist es möglich, dass möglicherweise unser Erbe viel mehr mit diesen radioaktiven Signaturen oder auch fossilen Stoffen zu tun haben könnte? Ich fand die Idee dann interessant, weil was ist das Fossile eigentlich? Leben wird irgendwann überflüssig und dann durch Katastrophen eingebettet unter der Erde, wird dann durch immer mehr Gewicht in Braunkohle, dann Steinkohle, dann Anthrazit und so weiter verwandelt, sogar bis zur Ebene des Diamanten. Das heißt praktisch, unser Erbe an sich oder das Erbe von Leben ist immer auch noch im Fossilen als Spur verzeichnet, als Information. Das heißt, auch die Erde tut eigentlich das, was wir tun, Information abspeichern, fragmentieren etc. etc. Und in dem Maße, wie wir das dann rausholen und wieder in Energie oder in Sinnhaftigkeit verwandeln oder versuchen zu verwandeln, schließt sich dieser Prozess ab. Also haben wir da ein sehr komplexes Thema und es überflutete mich sozusagen, ähnlich wie ich jetzt wahrscheinlich meine Worte überfluten sind. Aber ich fand das so interessant, dass ich begann, mich damit zu beschäftigen.
Du beschreibst ja gerade diese Spannung auch ein bisschen von Digitalen, was schwer greifbar ist, und dem, was eben materiell ist und dann diesmal ins Fossile übergehen könnte. Warum denkst du, ist das beim Digitalen so schwer greifbar, diese fossilen Auswirkungen, wenn man so sagen kann?
Ja, ich gehe eine Stufe zurück, und zwar zur Energie, und zwar zum Strom. Wir erinnern uns, dass Energie, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich erinnere mich noch, dass meine Großtante zum Heizen in den Keller ging und in einer Art Blecheimer Kohle holte. Und Energie war eigentlich damals nicht wirklich leicht und auch nicht sauber, wenn du so möchtest. Sie hatte immer schmutzige Hände von der Kohle. Und nachher durch den Kohleofen, da legte sich auch so ein öliger Film über alles drüber. Die Energie wurde ja praktisch dann zuerst sauber gemacht. Ich glaube, das müsste so gleichzeitig sein mit der Erfindung zur Atoms for Peace, also nach Hiroshima, nach der Atombombe, wird praktisch eine Sinnhaftigkeit im Nuklearen gesucht und dann gibt es eigentlich Werbefilme. Energie ist sauber, Energie ist überall und sie ist auch günstig und verfügbar. Und das ist praktisch als allererstes der zugrunde liegende Mythos, also eine endlos verfügbare Energie, die da ist und die günstig ist. Und darauf baut nun das Digitale auf, indem es diesen Mythos des sauberen und leichten und flüchtigen noch weiter praktisch verfeinert und in die Welt hinausträgt. Und ist es eigentlich auch, war auch gar nicht beabsichtigt, um das Verhältnis darzustellen, dass wenn ich eine E-Mail schreibe, dass irgendwo ein Bagger mit einer Schaufel in einen Kohleberg oder in ein Bergwerk runtergeht. Diese Verbindung wurde irgendwie gelöscht bei uns, weil auch wenn ich zum Beispiel Workshops in Schulen mache oder auch mit Erwachsenen, und dann stellte ich fest, dass die Frage ist, was kommt eigentlich nach der Steckdose, in den seltensten Fällen beantwortet werden kann. Dieser Prozess ist eigentlich auch damit verloren gegangen irgendwo und wurde abgetrennt, ob das jetzt durch was das genau stattfindet, ob das Firmen sind, ob das Werbung ist, ob das kulturelle Gründe hat, das mag ich im Moment gar nicht zu beurteilen. Jedenfalls ist es ein Phänomen. Wir beobachten ja, dass wir auch nichts lieber tun, als diesen Mythos des Digitalen immer neu zu befeuern durch neue Silver Bullets, also noch durch neue phänomenale Errungenschaften menschlicher Kultur und Wissenschaft und Forschung.
Ja, also ich erinnere mich tatsächlich noch an den Kohleeimer. Oh. Aber in einer WG, meines Studiums, musste ich in den 6. Stock hoch mit dem Kohleeimer. Ah. Und hatte auch im Winter wirklich, wenn der Kohleofen ausgebrannt ist, dann hatten wir auch keine Wärme mehr. Ja. Aber der Strom kam trotzdem aus der Steckdose. Ne?
Ja.
Also nichtsdestotrotz ist es ja auch nochmal ein Weg, praktisch von der Steckdose auf die Idee zu kommen, dass das, was ich gerade jetzt zum Beispiel online tue, ob ich streame oder mich irgendwo in einem Forum unterhalte oder was auf meinem Handy nachlese, auf meinem Smartphone, da ist schon nochmal ein Weg dahin. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Projekt Minimal Carbon Internet dann gekommen? Also was war so der Weg dahin und was ist das Projekt Minimal Carbon Internet?
Da gab es Zwischenstufen. Als allererstes fand ich dann einen Artikel im Forbes Magazine USA, der sagte, dig more coal, the PCs are coming. Also grabt mehr nach Kohle, weil die Personal Computer, die kommen. Und dieser Artikel, der hat mich total inspiriert. Das war das allererste. Dann hatte ich das damals gleich umgesetzt in der Installation in Tokio, gesagt, okay, wenn das so ist, möglicherweise dient das Internet nur zu einem Grund, und zwar, dass wir Energie verbrauchen, und zwar immer mehr und irgendwann gigantisch viel. Und das soll dann heißen, dass nicht eigentlich unsere Nachrichten das Kostbare sein werden im Internet, sondern der Stromverbrauch, die Signatur. Jedenfalls, dass ein ganz anderer Prozess da abläuft. Das hatte mich interessiert und das wollte ich rausfinden. Diese Ideen hatte ich dann weiter bearbeitet, kam dann auch auf die Analogie zum alten Gedächtnis der Welt, was praktisch abgespeichert ist in Kohle, wenn du so möchtest. Weil der Kaloriengehalt, der Heizwert, der Brennwert, der steckt da ja noch drin. Diese Ideen immer weiter verflochten, kam dann langsam das Jahr 2010. Ich wurde gefragt, ob ich teilnehmen möchte an einer Ausstellung, die CO2-frei wäre. Das war damals eine interessante Frage, aber es ist eigentlich unmöglich, weil du eigentlich müsstest du die Atmung einstellen, sagte ich dann auch der Kuratorin, und einladen kann sich dann eh niemanden, also mit dem Flugzeug sowieso nicht. Und was machen wir denn dann? Ist eine interessante Frage. Das stellt eigentlich die Grundfrage, du als Mensch bist eigentlich gezwungen zu atmen, auch eigentlich Nahrung aufzunehmen. Du steckst ja in diesem Dilemma, was wir auch gerade beschreiben, steckst du ja mittendrin sozusagen. Auch und wenn es wirklich kalt ist, dann wirst du die Heizung anmachen, weil sonst irgendwann auch deine Wohnung oder die Wände anfangen zu schimmeln. Du kannst dich aus diesen existenziellen Umständen überhaupt nicht befreien. Sie sind für uns alle gültig. Gut, also war die Aufgabenstellung 2010, es hatte mich interessiert, weil YouTube war dann auf einmal neu und im Aufsteigen. Und da offensichtlich Information per Bild, per Video übertragen, sehr viel Energie braucht, viel mehr als praktisch eine Bibel in einen ASCII-Text zu übertragen, rein in eine Textform, dachte ich mir, schauen wir doch mal, wie viel eine Million Views eines Trailers auf YouTube an Kohle benötigen. Das war ein interessantes gedankliches und mathematisches Experiment, weil damals gab es so gut wie gar keine Informationen zu dem Thema. Dann gab es aber einen Blackout in den USA, in Kalifornien, und die amerikanische Regierung wollte wissen, ob Silicon Valley damit zusammenhängt, das Digitale an sich. Ob zum Beispiel durch die ganze Online-Werbung, ob da CO2 freigesetzt wird und wenn ja, wie viel und überhaupt. Was ist denn nun effektiver, wenn ich zum Beispiel eine Musik in der Form einer CD, also als Atome, über die Straße verschicke in einem LKW oder per Elektronen über die Datenstraße als digitale Nachricht? Bei diesen Rechenspielen kam immer heraus, dass es drauf ankommt, auf die Entfernung, auf das Produkt und so weiter. Aber jedenfalls wurde klar, dass eben diese Analogie zwischen Energie und Information besteht. Dann fing auch an, das Thema der Abwärme in Rechenzentrum langsam ins öffentliche Bewusstsein zu kommen. Zum Beispiel, könnte man das nicht benutzen? Könnte man nicht die Abwärme aus Rechenzentren als Fernwärme benutzen? Oder überhaupt, könnten wir die Rechenzentren anders bauen, dass sie praktisch sich selbst kühlen durch Architektur? All diese Fragen bearbeitete ich 2010, und das waren eigentlich die Vorstufen für Minimal Carbon. Es ist dann lange nichts passiert. Ich sah, wie das Thema immer mehr in die Presse kommt, aber es hatte sich nicht wirklich etwas geändert, und die Webseiten wurden immer energie- und ressourcenhungriger in der letzten Zeit. Wir alle sehen das ja. Jede Seite hat inzwischen große Bilder und bewegte Videohintergründe. Das ist ja gar nichts Seltenes mehr. Also passierte 2011 die Reaktorkatastrophe in Fukushima. Und da machten wir eine Website über Nacht. Und zwar, die sagte, entweder wenn du auf das Flugzeug klickst, dann möchtest du aus Japan weg. Und wenn du auf das Haus klickst, dann hast du hier eine Wohnung, wo du jemand aufnehmen möchtest, der aus Japan weggeht. Und diese Webseite überlegte ich mir, wie mache ich die? Dann sage ich, okay, ich benutze kein Content-Management-System, ich benutze keine Style-Sheets, ich mache die so wie am allerersten Tag des Internets per HTML. Dann stellte ich damals fest, dass eigentlich eine effiziente Webseite zu machen völlig andere Herangehensweisen brauchen würde, als diese Content-Management-Systeme zu benutzen. Diese Content-Management-Systeme, die sind nicht bösartig, aber sie verführen dich einfach, Dinge zu benutzen, die du vielleicht gar nicht brauchst, und die haben einen sogenannten Overhead. Die bringen dir also schon eine gewisse Fülle an technischer Dichte mit, die du vielleicht gar nicht möchtest. Dann hatte ich auch bemerkt, dass das nachhaltige Webdesign ein Trend langsam wurde und auch wird, und das Thema sich in die Presse verankert. Ich stand dann wieder in Kontakt mit dem deutschen Umweltministerium, wann war das, vielleicht 2018, und stellte fest, ja, dass die sich sehr wohl über das Thema inzwischen bewusst waren, weil 10 Jahre zuvor war das überhaupt kein Thema in der Politik, als auch in der Kultur generell nicht. Und manche Leute lehnen das Thema Energie und Internet auch noch heute ab, aber durch diesen Druck, der sich aufbaute, und ich hatte das Leidensdruck genannt, ich dachte, versuchen wir das mal, nehmen wir eine Webseite, in diesem Falle war es eure, von karlsruhe.digital, mach einen Algorithmus, der diese Webseite automatisch komprimiert. Und wir alle haben gedacht, ja gut, vielleicht sind es 10%, warum nicht? Es war aber erstaunlich viel mehr, es war über 90%. Und man würde auf jeden Fall, ich mache jetzt mal eine Schätzung, mindestens immer 50% Optimierung da rausholen. Warum sollte man das nicht tun, wenn man es denn weiß? So kam es zu dieser Idee. Also mir ist auf eine Art und Weise der Kragen geplatzt, weil ich das Thema so lange schon kannte. Ich sagte, warum passiert da eigentlich nichts? Wirklich schockiert war ich, dass ich während Corona in einem amerikanischen Think Tank drin war, der sich praktisch um Sustainability handelte. Aber meine Ansprache über die Webseiten des Projekts oder auch die Art der Kommunikation über Zoom bis zu 16 Stunden am Tag, die Rechnung aufzustellen, wurde überhaupt nicht verstanden. Und so, also die Konnotation dessen, was wir tun digital und wie wir leben, ist immer noch mit einer Zukunft behaftet, die inzwischen eine Menge Attribute des glitzenden Science-Fictions beinhaltet, würde ich sagen. So kam es zu minimalcarbon.net.
Jetzt hast du ja einen Klon gemacht, wie du vorhin schon erklärt hattest, von der Webseite Karlsruhe Digital. Die Webseite, die unterscheidet sich von dem Original vor allen Dingen durch die Funktionalitäten, wenn es um dynamische Inhalte geht, ist ansonsten aber ja tatsächlich einfach ein Klon unserer Webseite, die wir die ganze Zeit laufen haben. Das heißt, wir nehmen diese Seite jetzt zusätzlich online. Wir verlinken auf diese Minimalversion, um darauf aufmerksam zu machen, weil würden wir unsere Webseite sofort einfach umstellen, würden wir damit ja auch die Chance oder die Möglichkeit verlieren, auf das Thema überhaupt aufmerksam zu machen. Warum, glaubst du, aber braucht es eben diese künstlerische Perspektive auf dieses Thema? Weil immer wieder werde ich auch gefragt, ja, wie genau funktioniert das technisch und was steckt da so dahinter? Aber es ist ja ein künstlerisches Projekt. Was glaubst du, kann uns diese künstlerische Perspektive bieten?
Wenn ich das Thema Sustainable Web Design von der Dienstleistung Web Design aus betrachte, dann bin ich eigentlich interessiert, Kunden zu finden und vielleicht sogar meine Expertise für mich zu behalten, soweit es geht, oder mir einen Vorteil zu verschaffen. Das hat mich etwas irritiert, dass da jetzt auch Wettbewerb ist. Ich meine, dieser Wettbewerb kann allerdings gute Konsequenzen haben, aber ich dachte, ich muss nicht argumentieren, dass meine Seite schneller wird und schlanker und mein SEO-Ranking etc. etc. steigt. Besser wäre, mein Geo-Ranking würde steigen, sozusagen als Wortspiel, und man macht das ganz bewusst, eine Art kulturelles, künstlerisches Projekt daraus, um das überhaupt als qualitative Veränderung zu begreifen, nicht nur eine quantitative. Also ich sage auch gerne, wir sparen 95% als quantitatives Element, aber im Prinzip ist es ja ein qualitativer Sprung, wenn wir sehen, dass, aha, Information kostet was, aha, wie gehe ich damit um, aha, muss ich diese E-Mail schreiben, aha, muss ich jetzt das Video verschicken, muss ich überhaupt Text in Video verschicken oder wie idealerweise würde ich manche Inhalte verbreiten. Der Unterschied zum sogenannten handwerklichen Aspekt des Sustainable Web Designs ist eigentlich der, darauf aufmerksam zu machen und einen paradigmatischen Shift, eine Veränderung im geistigen Prozess auszulösen, der Information und Energie als Komponente sieht und der dadurch auch weiß, dass die Freiheit des Programmierers, die Freiheit des Digitalen sehr stark mit den Ressourcen verknüpft ist und genau da an dem Punkt auch enden kann. Ohne Strom wird nicht viel passieren mit dem Digitalen, sagen wir so. Und das hält jeder immer noch für einen Mythos, dass es eines Tages keinen Strom haben könnte, aber inzwischen, ich glaube auch durch die Kriege um die fossilen Ressourcen, sehen wir ja, dass das Ganze viel komplexer und vielleicht auch problembehafteter ist, als wir gerne glauben möchten.
Okay, Michael, aber jetzt mal ganz technisch für alle Techies und WebdesignerInnen unter uns. Wie funktioniert das eigentlich, was du da gemacht hast, genau?
Erstmal viele Grüße an alle Technikbegeisterte und WebdesignerInnen und Menschen der Zukunft. Ich finde das wichtig. Die Stellschrauben sind bekannt. Sie sind zum Beispiel, gehen wir mal der Größe nach, PDFs. PDFs sind meistens in gigantischen Größen auf Webseiten vorzufinden, oft größer als 50 Megabyte. Dann als nächstes sind Bilder. Wir kommunizieren gerne mit Bildern. Und die Bilder sind eigentlich nie so groß auf einer Webseite liegend, wie sie nachher benutzt werden, sondern ein Vielfaches größer. Und in einer Kompression, die noch aus den Anfangstagen des Internets stammt, also JPEG zum Beispiel. Was ich damit sagen will, idealerweise benutzt man moderne Bildformate wie WebP oder AVIF, was ein ganz neuer Standard ist und relativ neuer. Und dadurch schrumpft praktisch die Webseite schon mal. Es geht jetzt weiter. Ich sage es ungern, weil einige meiner ehemaligen Studenten sehr gute Typografen sind, aber wenn man Fonts weglässt, das spart auch eine Menge. Man kann praktisch nur diese nehmen, die im Browser drin sind. Ich will jetzt nicht schwarz malen, vielleicht kann man auch manche Entscheidungen mit anderen abwägen. Also sehe ich, was ich sage, ist, dass hauptsächlich durch Verzicht, durch eine Art Zen, einiges an Information mehr platziert werden kann oder an Energie gespart werden kann. Das muss erstmal nicht schmerzen, weil die Webseiten sind oft gar nicht zu unterscheiden. Das heißt, es ist gar keine schlechte Nachricht. Und je mehr wir das machen und je mehr wir das zu einem Thema benennen, desto mehr wird es Verbesserungen in diese Richtung geben. Und wir lieben ja eigentlich das Effiziente. Was möchte ich den Webdesignern sagen? Fonts weglassen, Skripte weglassen, die man nicht benötigt, vielleicht auch das Tracking abstellen. Was mich selber am meisten nervt, ist, dass ich im Hintergrund der Webseite immer ausspioniert werde. Ich weiß, dass es für manche die Grundlage ihres Verdienstes ist. Das verstehe ich. Ich persönlich würde das völlig abstellen. Ich selber habe auch gar keine Tracker mehr über Benutzer auf meinen Webseiten drauf. Möchte ich nicht unbedingt für alle fordern. Ich bin auch dafür, dass das Design der Webseiten erhalten bleiben soll. Ich sage das ganz bewusst, weil ich kenne Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die gegen das alles komplett sind. Die sagen, das Internet wäre bloated, also aufgebläht, technisch. Und man sollte allen Menschen nur noch gewisse Templates zur Verfügung stellen. Gegen diese Art von absoluten Minimalismus, da glaube ich, dass das nicht durchsetzen kann, weil die kreative Gestaltung von Webseiten hat ja auch etwas sehr Attraktives, finde ich. Oder ist auch ein großer Teil der Selbstdarstellung einer Firma, einer Person oder einer Organisation.
Super spannend. Das klingt auch tatsächlich, finde ich, so machbar, auch aus Sicht von mir, die keinerlei Erfahrung in Webdesign eigentlich hat. Ich nehme da auch so ein bisschen mit, diese Perspektive des Verzichtes, der aber gar kein Verzicht dann vielleicht sein muss und dass die künstlerische Perspektive das eben irgendwie sichtbar machen kann. Und ich aber als Person, die selber, wie gesagt, keine Webseiten programmiert, keine Webseiten designt und so weiter, ich stelle mir natürlich trotzdem die Frage, wo bin ich da eigentlich als Nutzerin, als Mensch, der das Internet nutzt auf vielfältige Weise? Was kann ich eigentlich tun, um zu diesem Ziel, der, würde ich mal sagen, insgesamt Energieverbrauch senken, beizutragen? Also wo sind da meine Handlungsoptionen?
Die liegen bei dir als Person natürlich auch genau im Konsum. Das heißt, wenn du, je nachdem, das weißt du ja selber, ob du sehr viel Netflix schaust oder YouTube, wie auch immer, das überlasse ich dir, das zu beurteilen, ob das deiner Meinung nach zu viel ist oder nicht. Jedenfalls würde ich dich bitten, dich damit vertraut zu machen, wie viel Energie das vielleicht benötigen könnte und ob es dir das wert ist an Informationen, das Verhältnis, so viel Energie für diese Information zu bezahlen. Ja, weil eine interessante Frage könnte natürlich auch noch sein, was ist aber mit jemand, der jetzt nicht handwerklich HTML oder programmieren kann, sondern sowas wie WordPress benutzt, eigentlich durch Drag und Drop, also durch Ziehen und Hineinschmeißen sozusagen Webseiten macht. Da fände ich es eigentlich schon auch an der Zeit, dass sich Firmen wie WordPress da die Verantwortung übernehmen und das gleich so programmieren, dass da Energie effizienter gespart wird. Als auch Browser, die jetzt nicht technisch blocken. Das ist auch der Unterschied jetzt wieder, wie zwischen Kunst und Technik ist. Es gibt sehr, sehr viele Plugins, die irgendwas blockieren, zum Beispiel Werbung oder JavaScript etc. Aber es sind alles technische Begriffe. Ja? Ich blocke Skripte, ich blocke Tracking und so weiter. Wie wäre das, wenn man das benennen würde? Ich spare Energie, indem ich das mache. Also praktisch übersetze, was es denn noch bedeutet. Da kommen wir wieder zu dem Zusammenhang zwischen Energie und Information. Ich denke, wenn Energie, unsere gesamte Kultur auf Energie beruht, wir sitzen ja alle auf einer Pyramide, wenn irgendeine Schicht, die unten liegt, wegbricht, haben wir ein Riesenproblem. Ich denke, Energie oder das Umgehen mit Energie wird irgendwann sicher in die Schulen als Thema Einzug finden. Auch nicht als Belehrung wieder, so wie, mach doch das Wasser aus oder lass es doch nicht laufen. Weil ich habe gemerkt, bei Workshops, Kinder, die hassen das. Die Eltern sagen immer, lass das Wasser nicht laufen. Wenn man irgendwie damit positiv umgeht oder den Kindern erklärt, was da Sache ist oder sie in Verhältnis setzt, wie, wenn dir das wert ist, dieses Video zu schauen, dann schau es dir an. Aber wie wir alle müssen so Gleichgewichte finden für uns im Persönlichen.
Was da auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist dieses Spannungsverhältnis zwischen mir als Individuum und dem, was du jetzt auch schon angesprochen hast, nämlich Veränderungen eben auch auf der strukturellen, auf der organisatorischen Ebene bei den Unternehmen und so weiter anzustoßen. Ich habe da gerade an die Konzepte vom ökologischen Fußabdruck gedacht, wo ich quasi versuche, mich zu reduzieren. Und es gibt aber auch das Konzept des Handabdrucks, wo ich quasi versuche, Veränderungen anzustoßen, die eben im Größeren wirksam werden und dadurch eben nicht nur bei mir ansetze, sondern versuche wirklich Veränderungen anzustoßen. Was siehst du da für Handlungsoptionen in Bezug auf Energieverbrauch im Digitalen?
Erstmal finde ich das geniale Formulierung, den Handabdruck. sozusagen. Das erinnert mich auch an diese Bilder aus den Höhlen von Lascaux, also der Wiege der Menschheit, die menschliche Hand in Farbe auf dem Felsen. Der Fels ist ja eigentlich eine Leinwand für Kultur sozusagen. Ich denke, im Digitalen können wir anstoßen, indem wir solche Angebote fordern. Das Angebot, an dem wir gearbeitet haben mit Minimal Carbon Net, ist zum Beispiel immer noch im Prototypischen verhaftet. Also das wäre jetzt keine Möglichkeit, wenn jemand sagt, ich möchte meine Webseite da haben und möglichst schnell und günstig. So weit sind wir irgendwie im Moment gerade nicht. Aber es wäre an der Zeit, solche Dinge zu fordern. Praktisch Webserver, die allein auf solarem Strom agieren und mit Webseiten, die schon komprimiert sind. Das ist ja irgendwie klar, dass das, was wir besprechen, in allzu naher Zukunft einfach ein gigantischer Markt sein wird. Wenn praktisch mein Fußabdruck ein Pranger darstellt, sagt, oh, deine Webseite sieht aber schlecht aus. Schau mal meine an, du bist ganz schlimm. Wenn dieser Pranger funktioniert, dann wird da praktisch ein Wettbewerb entstehen, der Energie einspart. Und in diesem Kontext auch ist es wichtig, dass diese Interessen mehr zählen als die Interessen der Energiewirtschaft. Ich sage das ganz explizit, weil die Energiewirtschaft hat überhaupt kein Interesse daran, Strom zu sparen. Ich meine, das ist auch nicht böse, aber es ist einfach so. Und ich persönlich finde das verständlich aus marktwirtschaftlichen Überlegungen, aber ich persönlich muss auch sagen, dass ich solche marktwirtschaftlichen Überlegungen einfach dann ablehne. Man darf praktisch nicht die Chancen, die Möglichkeiten der nachfolgenden Menschen einfach verschleudern. Und es wird sicher eine Menge neuer Erfindungen, Jobs, Papers und alles geben, die exakt das Digitale in diese Low-Carbon-Richtung führen werden, die praktisch diesen Verzicht in eine kulturelle Technik überführen. Und wir werden uns irgendwann wirklich anschauen und fragen, haben wir wirklich Öl verbrannt? Weil ich denke, dass sich da eins auch schon festmacht, solange wir das alte Gedächtnis der Welt pflücken und rausholen wieder und verbrennen, solange wird hier keine neue Intelligenz entstehen, sondern unsere Gedanken werden fossil bleiben. Sie sind mehr oder weniger zum Aussterben verurteilt und ich persönlich würde mich sehr freuen, Spuren einer neuen terrestrischen Intelligenz zu sehen, die wesentlich intelligenter und nachhaltiger mit dem, was uns umgibt, umgeht.
Welch schöne Überleitung. Denn mich würde interessieren, wie geht es denn weiter mit Minimal Carbon Internet?
Als nächste kleinere Zwischenform oder mittlere Zwischenform wäre es toll, einen Hoster zu finden, der vorbildlich ist, der regenerative Energien benutzt und da auch investiert und darauf einen erweiterten Prototypen zu installieren von Minimal Carbon und dann vom Softwaretechnischen da erstmal ranzugehen. Optimierungsprozesse machen, praktisch einen Reifeprozess in der Softwareentwicklung stattfinden zu lassen. Die nächste Frage ist die der Energie selbst und zwar, wollen wir nicht einen weltweiten Gürtel machen aus solaren Webservern, die immer nur den Server bedienen, der gerade im Lichtkorridor der Sonne ist? Das wäre erstrebenswert.
Wie geht's denn künstlerisch mit Minimal Carbon weiter?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage geht aktuell in die Richtung, dass ich mich frage, was für Prozesse des Digitalen, die trotzdem interessant wären, könnte man denn machen auf solarbetriebenen kleinen Servern, die nicht so schnell sind? Welche Art von Kunst könnte entstehen, die nicht gigantische 24 Projektoren braucht? Oder ich kenne es ja selbst. Ich hatte wirklich auch eins der größten digitalen Kunstwerke gemacht zu meiner Zeit. Und zwar, das war 1997 ein 300 Meter langer Tunnel im Flughafen Frankfurt aus Licht, auf interaktivem Licht. Und genau so strebt man praktisch als Künstler immer größere, schärfere Projektionen zu machen. Das machen übrigens die anderen Menschen auch. Sie brauchen immer größere Fahrzeuge oder mehr und mehr und mehr. Welchen Weg könnte ich gehen im Digitalen, der interessante schafft, aber mit weit weniger? Das ist die allgemeine Frage und die möchte ich jetzt nicht direkt beantworten, aber da bin ich mittendrin. Das hört sich jetzt wie Science Fiction an, aber mich würde interessieren, Pflanzen für den digitalen Prozess zu gewinnen, einfach als evolutionären Schritt. Das würde sich mir als logisch anerkennen, also weil du explizit nach künstlerisch fragst. Ich fasse nochmal zusammen, es würde in die Richtung gehen, auf jeden Fall, wie kann ich mit wesentlich weniger wesentlich mehr erzeugen?
Und dabei auch, was ich jetzt auch nochmal zum Schluss mitgenommen habe, diese im Kopf irgendwie Trennung zwischen ja. Energie und dem Fossilen und der Erde und dem Digitalen irgendwie überwinden. Ne? Das habe ich jetzt
ja.
yeah. nochmal als Fazit mitgenommen. Ja, super spannender Ausblick. Ich denke, genau, es wird auf jeden Fall total spannend sein, das weiter im Blick zu behalten. Schaffst du es, deine Vision zu diesem Thema in 3 Worte zu packen zum Abschluss?
Okay, es ist ein 50-Hertz-Brummton, den höre ich, das ist der des Stromes. Dann das zweite ist eine Kontinentalverschiebung und das dritte ist ein Leuchten am Horizont. Ist rein assoziativ, ich muss dann noch selber drüber nachdenken, was ich damit meine.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, das hinterlässt oder entlässt uns jetzt alle mit genügend Futter zum Nachdenken.
Ja, und ich finde, so ein Leuchten am Horizont ist auf jeden Fall was, das lässt einen mit Futter zum Nachdenken, aber auch mit Hoffnung und einem positiven Ausblick.
Ja, den brauchen wir alle und den wünsche ich auch allen und vor allem auch allen Webdesignern und Webdesignerinnen und auch vor allem allen Menschen, die auf uns zählen, dadurch, dass wir uns anstrengen, so gut wir können, um den Schaden zu minimieren. Und deswegen das Licht.
Das war der Künstler Michael Saub im Gespräch mit Patricia Bonodo von Karlsruhe Digital und mir, Laura Eickbrecht. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, kann unter karlsruhedigital.minimalcarbon.site sich die Website mal anschauen. Ja, und wie wir gehört haben, mit dieser Seite verortet Michael Saub das Feld der Energie als Form der Kunst und zeigt eben auch, dass es wirklich Handlungsoptionen gibt, um den Ressourcenverbrauch im digitalen Raum zu senken. Diese Seite schafft dabei nicht nur ein Bewusstsein für den Zusammenhang von Information und Energie, sondern bietet eben auch eine konkrete technische Lösung. Dieser Website-Klon sieht eigentlich fast gleich aus. Bei fast gleichem Erscheinungsbild und Funktionalität wird der CO2-Fußabdruck um 95% reduziert. Wir sehen also, allein durch die Optimierung von Websites kann man den Energieverbrauch des Internets deutlich senken. Und das ist nur eine Stellschraube. Wir haben schon einen Ausblick gesehen, es geht auf jeden Fall weiter mit dem Minimal Carbon Internet Projekt und der Zusammenarbeit mit Karlsruhe Digital, dem ZKM und der UNESCO City of Media Arts. Und vielleicht haben Sie ja auch ein paar Anregungen mitgenommen, wie Sie zu einer guten Zukunft mit Digitalisierung beitragen können.
Karlsruhe Digital Podcast.